Ja, wir haben mal wieder ein Special, aber wir finden noch jemand anders an. Es vergeht eigentlich kaum eine Woche, wo nicht irgendjemand Erdteil über Offside, Hands oder der VAR diskutiert wird. Es beschäftigt Fußballfans und irgendwie ist die Situation nicht wirklich befriedigend. Darum sind wir auf die glorreiche Idee gekommen, mal einen Fachmann einzuladen in unseren Podcast. Aber keine Angst, das wird jetzt nicht eine juristisch, reglementarisch hochstehende Auseinandersetzung. Unser heutiger Gast nennt sich in den sozialen Medien «No Football, No Life». Es dreht sich also wahrscheinlich relativ viel in seinem Leben um Fußball. Jedoch ist er von Beruf eigentlich Polizist oder bei der Polizei angestellt, so muss man sagen. Er kennt sich also aus mit Regeln und mit Strafen, was wiederum sehr gut zu seiner Position auf dem Fußballplatz passt. Er ist nämlich Schiedsrichter. Einer von den Jüngsten, die wir haben in der Super League. Und ich würde sagen, herzlich willkommen, Anocen Kanagasingam. Habe ich es richtig ausgesprochen?
Ja, tipptopp, perfekt. Merci vielmals.
Hallo, danke schön, bist du bei uns.
Ja, und wenn wir schon bei den Namen mit A sind, ciao Adi.
Salut. Zusammen.
Ja, wie angesprochen, Fußball hat in deinem Leben wahrscheinlich eine grosse Bedeutung. Und das andere ist dein Beruf als in der Polizei. Und was muss man sonst noch über dich wissen?
Ja, ich bin 30 Jahre alt. Du hast schon vorweg noch einer der jüngsten Schiedsrichter aktuell in der Swiss Football Super League. Und vom Beruf her, das ist auch richtig, ich bin selber kein ausgebildeter Polizist. Ich bin eigentlich ausgebildeter Sek-Lehrer. Arbeite aber seit 6 Jahren jetzt beim Schweizerischen Polizeiinstitut. Habe dort, ziemlich lang habe ich dort Geschäftsstelle ODA Polizei, Organisation von der Arbeitswelt, Polizei, dürfen leiten, also alles, was mit eidgenössischen Prüfungen und Zertifizierungen zu tun hat. Seit dem Juli darf ich jetzt die Doktrinstelle verantworten, also dort eigentlich so ein bisschen der Rotfaden, was ist guter Unterricht, wie sollen unsere angehenden Polizistinnen und Polizisten ausgebildet werden. Und das ist meine zweite Leidenschaft, könnte man dem schon fast sagen. Ist mega interessant, sehr spannend, in all diesen Projekten dürfen mitschaffen.
Finde ich sympathisch, Lehrer finde ich eh mega toll.
Ja, viel Pädagogik an einem Tisch, muss ich sagen, und ich.
Aber einfach mit Regeln und Strafen, ja, eben, das, klar, man schreibt halt der Polizei zu, aber eben, wie gesagt, in dem Fall ein bisschen weniger.
Ja, es braucht sicher auch Leitplanken, oder?
Absolut.
Beim Geben von einem roten Faden.
Und jetzt bist du auf der einen Seite Schiedsrichter, auf der anderen Seite eben bei der Polizei tätig und Familie hast du, glaube ich, auch noch, oder?
Richtig, richtig.
Wie bringt man das alles unter einen Hut?
Also, ich bin verheiratet. Im Januar haben wir unseren Sohn bekommen. Der ist jetzt knapp 9 Monate alt. Und das hast du absolut richtig erwähnt. Man hat da verschiedene Säulen, Standbeine, Familie, also privat, Beruf und natürlich der Fußball-Schiedsrichterei. Und das alles unter einen Hut zu bringen, ist herausfordernd. Man schafft es natürlich nicht immer, dass man die drei Sachen immer gleich irgendwo durch kann behandeln, kann berücksichtigen. Und ja, der Sandro Scherer war ja vor 2 Wochen im Sportpanorama, hat dort etwas auch sehr Gutes gesagt, dass man dort immer so ein bisschen am Jonglieren ist, am Balancieren. Und von dem her versuche ich natürlich, mein Bestes zu geben auf diesen drei Feldern, mehr oder weniger. Und manchmal gelingt es besser, manchmal ein bisschen weniger. Und ich glaube, der grosse Vorteil ist natürlich, dass ich alles, also bei allen Sachen, mit Herz, Blut und Leidenschaft dabei bin. Und gleich muss man dann natürlich auf der anderen Seite oder am Ende des Tages auch schauen, auf sich selber schauen, dass man immer den Energiehaushalt ein bisschen drin hat. Und das hilft natürlich extrem, wenn man dort sowohl bei der Arbeit, aber auch daheim verständnisvolle Leute hat, ein gutes Umfeld hat, wo einem trägt, wo einem unterstützt und immer auch gut zuredet und zuspricht. Genau.
Wenn man dir jetzt ein bisschen zugelassen hat, hat man gemerkt, du hast einen Berner Dialekt.
Richtig.
Das heisst, du kommst aus der Nähe von Bern.
Genau.
Von Ittigen.
Ja.
Und ich würde sagen, wenn wir bei einer Person sind, Ittigen, fußballtechnisch, wenn du jetzt Schiri bist, und wie ist das eigentlich bei dir jetzt so gewesen in deiner Jugend mit Fußball in Ittigen? Kannst du da ein bisschen etwas zu erzählen?
Ich bin geboren und aufgewachsen eben in Ittigen im Kanton Bern. Habe dort die fußballerische Anfänge habe ich natürlich auch gemacht auf dem Sportplatz Hubengut, also in den Niederungen von der Amateurliga oder vom Regionalfußball im Kanton Bern. Bis und mit 15 hat es eigentlich relativ gut geklappt. Ich habe da ja, sicher ein gewisses Talent gehabt, aber auch schon relativ früh gewusst, dass man sicher nicht irgendwie oben raus wird längen. Und so mit 15, 16 hat es dann angefangen, dass wir dann den Aufstieg in die Drittliga verpasst haben. Und ja, und dann kommen natürlich dann so ein bisschen Motivationsprobleme und man geht dann nicht mehr so gerne ins Training, obschon, dass ich immer sehr gerne geshootet hatte, mich immer auf das Training eigentlich gefreut hatte. Und ja, dann so mit dem Gimmer ist dann auch die Frage gekommen, ja, wollt ihr jetzt noch selber shooten? Gibt es dort vielleicht noch andere Optionen? Es hat dann auch ein Match gegeben, ein Aufstiegsspiel, wo wir einen Schiedsrichter hatten, eben, der einspringen musste zu seiner eigenen Verteidigung. Entsprechend vielleicht ja, nicht wirklich auf der Höhe war, für uns natürlich quasi der Match vom Jahr gewesen. Und das haben wir dann natürlich verloren. Und dann habe ich mich dann, also ich bin dann heimgegangen nach dem Match mit sehr vielen Fragen. Was wäre passiert, wenn er jetzt dort ein bisschen besser gepfiffen hätte? Hätten wir dort vielleicht noch die Chance gehabt auf einen Aufstieg und so weiter und so fort? Und die haben dann irgendwo durch wie selber gesagt, hey, ja, versuch es doch mal selber. In diesem Zusammenhang, irgendwie die Woche drauf, habe ich dann einspringen als Spielleiter bei den E-Junioren. Und irgendwie hat mir das noch so gebastelt. So ein bisschen die Eltern dort um das Spielfeld, wo zum Teil eben natürlich immer auch eine exklusive Sicht hatten. Und ich dort eigentlich als relativ Junge. Und darum habe ich mich dann auch für einen Grundkurs angemeldet. Und so hat es dann eigentlich auch so ein bisschen seinen Anfang genommen. Also ja, viele verschiedene Faktoren, die dort mit 15, 16 eigentlich zusammen sind gekommen und die mich eigentlich zu diesem Entscheid haben bewogen.
Und eine von der besten Motivationen, wenn ich finde, wenn einem etwas stört und sagt, nicht einfach motzt und sagt, das ist genau, jetzt schlecht gewesen, sondern sagt, dann mache ich es halt besser, ja. Oder versuche es besser zu machen,
genau.
Sag mal so. Ja.
Genau.
Das, was man im Stadion allen Zuschauern mal sagen
würde. Ja, genau.
Vor allem, ja. Hey, mach es doch selber besser. Ja, du bist so gut. Du nimmst mir alle meine Fragen vorweg. Die erste Frage war, warum bist du Schiri geworden? Das hast du erklärt. Das finde ich mega cool. Und jetzt eben, jetzt hast du dich angemeldet für den Grundkurs und jetzt wahrscheinlich eben mit den E-Junioren mal das erste Mal pfeifen. Wie geht das nachher weiter, wenn man so ein bisschen den Werdegang anschaut von einem Schiri?
Ja, also grundsätzlich sehr einfach. Man startet zu einer Stunde. Bei mir war es jetzt eben der Fall gewesen, als Spielleiter, als Spieler von der ersten Mannschaft, haben wir quasi wie eine soziale, soziale Tätigkeit noch müssen machen. Irgendwie einmal pro Halbjahr, also Vorrunde, Rückrunde. Die Möglichkeit gibt es dann, glaube ich, auch bei den D-Junioren. Also dort muss man dann, glaube ich, einen Mini-Schiedsrichter-Kurs machen, wenn ich mich nicht täusche. Und ja, wenn man dann den offiziellen Grundkurs gemacht hat als Schiedsrichter, dann startet man bei den C-Junioren, wird dort betreut mit einem, aktuell heißt es glaube ich, Betreuer oder ein Coach oder Begleiter und wird dann von denen ja, eigentlich mentoriert, begleitet, beraten in den wirklich ersten Matchen auf dieser Stufe C-Junioren. Dann geht es dann mal weiter, B-Junioren, A-Junioren und ich glaube, ein grosser Unterschied oder ein grosser Sprung ist natürlich von den Junioren zu den Aktiven. Mhm. Das war für mich auch mega, mega aufregend gewesen, so bei den B-Junioren, A-Junioren. Ja, jetzt möchte ich mal gerne quasi ja, die Erwachsenen pfeifen. Und irgendwo durch ist natürlich vor allem als Junge auch immer so gewesen, du willst dich ja beweisen. Mhm. Also als junger Schiedsrichter, hey, ja, du musst nicht 30, 35, 40-Jährige quasi auf einem Fußballplatz führen, ein Match leiten, durchbringen, über die Runde bringen. Das ist immer auch so ein bisschen der Ansporn gewesen. Und dann geht es natürlich von Stufe zu Stufe geht's weiter.
Also, man startet in der 5. Liga oder in der 4. Liga? Oder wie muss man sich
ja, also in den B-Junioren wirst du dann, glaube ich, zum ersten Mal wie angeschaut, offiziell. Also, da kommt der sogenannte Coach kommt vorbei. Früher hat es Inspizient geheissen. Kommt vorbei, schaut, wie du das machst, gibt dir ein Feedback und gibt natürlich auch eine Note. Also gibt eine Bewertung ab und die Bewertung entscheidet dann natürlich darüber, ob du weitergehst, also A-Junior oder respektive dann geht in die 5. Liga. Und so geht es dann weiter. In die 5. Liga kommt dann wieder jemand vorbei.
Ist ja schon ein grosser Unterschied, wenn du bei den A-Junioren angekommen bist, rein Fußballniveau auch und nachher eigentlich in die 5. Liga gehst, ja. Ist ja... Ja, ich werde jetzt nicht respektierlich sein. Mich hat es nicht einmal dort gelangt wahrscheinlich. Aber es ist natürlich also körperlich ganz etwas anderes. Absolut. Und halt auch, ja, eben vielleicht halt auch ein Fitnesslevel oder was auch immer.
Weil mit A-Junioren gibt es ja auch schon Spiele, wo man als Schiedsrichter mit Assistenten zusammen schafft. Oder habe ich das falsch im Kopf?
Also soweit es mir
Coca-Cola
recht ist.
Oder wo immer das
ja,
ist.
Aber dort bist du auch noch allein unterwegs.
Auch noch allein?
Genau, genau.
Also der Sprung kommt eigentlich nachher in der
Zweitliga.
Zweitliga.
Genau, also zu Bern ist es in der Zweitliga, oder ich glaube in der gesamten Schweiz. Ab der Zweitliga-Region hast du dann zum ersten Mal Assistenten. Genau, das ist bei mir dann noch so der Fall gewesen. Also 5., 4., 3. Liga, irgendwo zwischen 4. und 3. Liga ist dann bei mir auch der Beitritt in die regionale Talentgruppe gekommen. Also quasi ein Förderprogramm für die regional talentierten jungen Schiedsrichter, wo dann in dem Sinn natürlich ein bisschen stärker begleitet und angeschaut wirst, beraten wirst. Und wir hatten dort natürlich auch schon immer das grosse Glück gehabt, in Bern, dass wir einen super Talentausschuss hatten. Also sehr viele Schiedsrichterassistenten aus der Super League oder aus der SFL, die sich dort auch schon eingesetzt haben für die jungen, talentierten Schiedsrichter und Assistenten und Assistentinnen. Und von dem her, von dritt in die zweite Liga ist dann mega cool gewesen, eben zum ersten Mal mit Assistenten können zu arbeiten.
Hast du die aussuchen, die Assistenten, oder?
Nein, die werden dir zugeteilt. Okay. Aber das Schöne war natürlich, wenn du in dieser Talentgruppe warst, haben sie natürlich schon geschaut, dass du auch zwei an die Linie bekommst, die dann auch eure Talentgruppe sind. Also entsprechend
dass man nachher so ein bisschen zusammen weitergeht, oder?
Genau, so okay. Ein bisschen vom Mindset her hast du dann auch Leute gehabt, um dich, die gleich ticken, die auch motiviert sind, die den gleichen Ansporn haben. Und das ist so ein das, so der Rotfaden eigentlich in dieser Karriere, die mich eigentlich immer angetrieben hat, immer quasi die nächste höhere Stufe. 5. Liga, 4. Liga, 3. Liga, 2. Liga. Das ist mega schön gewesen. Also, du kannst natürlich die Stufe auch unter Umständen, eben, wenn du ein bisschen Talent hast, ein bisschen schneller erklimmen, als jetzt natürlich eben als Spieler unter Umständen, wenn du nicht gerade irgendwie bei einem Spitzenteam spielst. Und das ist für mich auch immer mega, mega, mega schön gewesen und sehr motivierend.
Wie ist das mit den Assistenten oder Assistentinnen? Die sind immer auch Schiedsrichter, also die könnten auch Hauptschiedsrichter sein, oder bist du aber mit einem gewissen Level, ja, du bist vor allem Assistent oder Assistentin. Also gibt es das jemanden, der rein Assistentin ist eigentlich? Oder jetzt auch du könntest auch...
Ich könnte.
Aber es wäre jetzt wahrscheinlich ein schade.
Ich müsste auch an die Linie, zum Beispiel, wenn ich Einsatz habe als Viertoffizieller in der Super League. Ja. Und dann bin ich ja eigentlich quasi wie der Ersatzschiedsrichter, aber gleichzeitig auch der Ersatzassistent.
Okay.
Also wenn sich dort jemand würde verletzen, müsste ich einspringen. Auch wenn ich eigentlich aktuell, also tut mich nicht daran behaften, aber ich glaube, meine aktuelle Qualifikation als Assistent ist die zweite Liga. Und es ist, glaube ich, auch schon ein paar Jahre her, seit ich das letzte Mal an der Linie war. Man macht in dem Sinne die Grundausbildung, macht man genau gleich. Es gibt eine separate Ausbildung, um Assistent zu werden. Nach der zweiten Liga bin ich dann eben gemeldet worden in die Referee Academy. Das ist dann quasi das Pendant zu der regionalen Talentgruppe, ist dann einfach auf nationaler Stufe ein Förderprogramm vom Schweizerischen Fußballverband. Und dort durchläuft man dann eigentlich wieder die gleiche Stufe, aber natürlich auf der nationalen Ebene. Das heisst, damals bei mir war es so, dass ich im ersten Jahr bin ich in der U18 bin ich gerade pfeifen. Und dort habe ich dann die beiden Funktionen übernommen. Also sowohl als Schiedsrichter als auch als Assistent, weil man dann einfach auch den Jungen die Möglichkeit hat, geben wollte, zum selber schauen, zum rausgespüren, zum rausfinden, hey, ja, auf welche Schiene willst du jetzt wirklich gehen? Wo hast du wirklich dein Potenzial, dein Talent, deine Kompetenzen? Und die zweite Stufe ist dann auf der zweiten Inter, dass du dort dann ein Jahr unterwegs bist, schweizweit, auf Stufe 2 Inter wieder. Aber dort gibt es dann eigentlich der Cut. Also dort gibt es dann die Spezialisierung. Du musst dann eigentlich bis zur zweiten Inter entschieden haben, willst du auf die Schiene Schiedsrichter setzen oder willst du auf die Schiene Assistent setzen?
Und hat man dort Mühe, Assistenten zu bekommen? Also ich nehme an...
Oder ist es einfacher, Assistent zu werden?
Ja,
weniger Verantwortung.
Also. Ja, nein, es ist wahrscheinlich, Verantwortung weiss nicht. Ich glaube, es ist vor allem kommunikativ wahrscheinlich etwas anderes. Oder? Als Schiedsrichter musst du wahrscheinlich viel mehr kommunizieren.
Hast du weniger im Fokus?
Also sicher auch weniger im Fokus. Genau. Aber gibt's denn, also ist das falsch, wenn ich die Annahme habe, dass mehr einfach sich mal zuerst denken, ja, Schiedsrichter. Absolut. Und nachher, wenn es nicht reicht, muss man sich entscheiden, ja, höre ich ganz auf? Oder?
Genau.
Ist so, okay,
ja.
Okay,
ja. Das ist, ja. Auch dann, zu meiner Zeit, ja. ist es so der Fall gewesen. Und ob es heute immer noch so ist, kann ich nicht beantworten. Ja. Aber im Grundsatz denke ich schon, dass die Mehrheit interessiert ist, Schiedsrichter zu sein oder zu bleiben. Und abhängig natürlich auch eben von den Fähigkeiten, von den Leistungen, muss man dann auch ehrlich mit sich selber sein, ob's die Möglichkeit, oder ob man die Möglichkeit weiter kann verfolgen oder nicht. Und, aber das, was ich immer sehr geschätzt habe auf dieser Stufe, auch mit dem Verband, dass man dort eigentlich immer sehr gut monitoret wird, dass es eigentlich in dem Sinne nie Überraschungen gibt. Man bekommt eigentlich immer ein direktes Feedback, wo dass man dran ist. Und entsprechend kann man solche Überraschungen quasi am Ende vom Jahr wie auch vorwegnehmen. Also, ja, es ist dann in dem Sinne noch niemand überrascht, wenn es dann mal heisst, hey, schau, wir sehen dich weniger als Schiedsrichter. Probier es aber doch vielleicht mal als Assistent, falls das etwas für dich ist. Und sonst, gibt es auch noch 1000 andere wunderschöne Hobbys
das auf der Erde. Was sind denn so für Fähigkeiten? Sonst, ich habe jetzt wegen der Kommunikation habe ich gedacht, eben mit den Spielern muss man sicher eine Empathie sicher irgendwie haben. Nehmen wir an, vielleicht auch Fremdsprache irgendwie beherrschen. Weiss.
Ja, das ist sicher ein grosser Vorteil.
Ja. Aber siehst du sonst noch, also ich nehme an, man muss mehr rennen.
Ja, ja also im Unterschied jetzt zwischen dem Assistenten und dem Schiedsrichter, sage ich jetzt mal sicher die Fitness. Ja. Ist ein Kriterium, also mehr im Bereich von Ausdauer. Ja. Der Assistent bei ihm ist dann der Fokus Schwergewicht mehr auf der Explosivität. Das heißt, dann muss dann er auf dieser Linie zum Teil eben bei schnellen Gegenstössen eben einen Sprint können herlegen. Das ist natürlich bei uns auch wichtig. Und generell, also man ist natürlich als Schiedsrichter auf dem Platz viel mehr im Fokus, viel mehr auch im Austausch mit den Spielern. Du hast schon erwähnt, Kommunikation, Fremdsprache auf internationaler Stufe ist es eine Voraussetzung, dass du Englisch können beherrschen natürlich. In der Schweiz, sage ich mal, haben wir aus meiner Sicht den grossen Vorteil, wir haben 3 Sprachen. Und von dem her ist es natürlich von Vorteil, dass du mindestens eine zweite Amtssprache, die so ein bisschen verstehen kannst, kannst austauschen, auseinandersetzen mit den Spielern. Menschenkenntnisse, wir haben immer so ein bisschen das Akronym MMM, man muss Menschen mögen, also man führt Menschen. Spieler sind am Ende des Tages immer noch Menschen, teamoffizielle Trainer.
Fans.
Fans natürlich, ja.
Gut, dort hast du weniger einen gegenseitigen Austausch,
ja,
sondern
das ist so.
Einbahnstrasse.
Das ist so. Vielleicht genau. Ist der Assistent näher an den Fans als der Schiedsrichter.
Ja, absolut. Das ist so. Ja. Resilienz, psychologische Fähigkeiten, Cleverness, geht da so ein bisschen in die Psychologie rein.
Ja, und Pädagogik.
Oder? Absolut, absolut. Und ich glaube, das Wichtigste am Ende des Tages ist immer noch die Fußballkompetenz. Oder? Das vergisst man manchmal, aber ich denke mal, unsere Währung, das, was wir quasi Cash auf dem Spielfeld können zahlen, ist einfach gute Entscheidungen. Also mit dem holen wir die Leute ab, die Spieler ab. Mit dem können wir uns etwas kaufen, nämlich die Akzeptanz von allen Beteiligten, wenn die Entscheidungen stimmen. Und ja, das ist so ein bisschen aus meiner Sicht die wichtigsten Fähigkeiten, Kompetenzen.
Jetzt ist es bei dir ziemlich schnell gegangen eigentlich, oder? Wenn man so den ganzen durchgeht. Hat es irgendwelche Stolpersteine auf dem Weg gegeben, wo du das Gefühl hast, hey, da habe ich mir überlegen.
Ja, das ist eine gute Frage. Also der grösste Stolperstein war eigentlich schon ziemlich am Anfang gewesen, nämlich auf der Stufe der B-Junioren, wo ich eben die erste Inspektion in meinem Leben hatte. Und dann ist es fast mehr als ein halbes Jahr gegangen, bis die zweite Inspektion ist gekommen. Also, um ehrlich zu sein, also der Match ist dann auch nicht so wirklich gut verlaufen. Ich bin mega nervös gewesen, mega aufgeregt. Natürlich auch zusammenhängend, weil ich mega motiviert war, weil ich natürlich dem Inspizienten habe zeigen, hey, ich will rauf und so weiter und so fort. Und dann bin ich natürlich beim zweiten Match nicht weniger unter Druck gestanden. Glücklicherweise ist es dann aber, glaube ich, ein relativ einfacher Match gewesen. Mit einem sehr einseitigen Ausgang. Also, ich eigentlich fast nicht können, nicht bestehen. Und der Inspizient ist dann auch mir gegenüber sehr, sehr gut gesinnt gewesen. Sehr wohlwollend gewesen. Dass ich dann dort auch den Vorschlag bekommen habe in die fünfte Liga. Und das ist so ein bisschen in diesem Gap, in diesem halben Jahr, habe ich mir dann schon sehr viele Fragen gestellt. Quasi bei jedem Match, wo du dann her bist, hast du dann so ein bisschen rumgeschaut, ist der Inspizient da? Und dann bist du dann so ein bisschen wie leicht enttäuscht gewesen, wenn du dann nach dem Match, nach den 80 oder 90 Minuten zurück in die Kabine bist und gewartet hast, kommt jetzt vielleicht noch jemand rein. Es ist dann niemand reingekommen. Und das ist, muss ich sagen, das ist eigentlich schon fast die schlimmste Phase gewesen, weil man vor allem auch natürlich als Junge, ja, als Jugendlicher natürlich auch, wie nicht gewusst hat, auch vielleicht das Umfeld noch nicht hat gehabt, wie damit umgehen. Und dann gibt es natürlich Situationen, die wirklich unschön waren. Stufe 5. Liga bin ich mal angespäut worden. Das habe ich dann auch so mit Rot sanktioniert. Ich habe das rapportiert. Der Fall ist dann bis zur Disziplinarkommission vom Schweizerischen Fußballverband aufgegangen. Der Spieler ist dann auch aus dem Verkehr gezogen worden. Und das ist für mich rückblickend betrachtet, ist das so ein Wendepunkt gewesen, wo ich mir wie selber auch die Frage gestellt habe bezüglich meiner eigenen Integrität als Schiedsrichter, aber auch einfach in dieser Situation einfach als Mensch. Mhm. Nicht mal in meiner Rolle als Schiedsrichter, aber einfach mehr als Mensch mit meiner Würde. Hey, ist es normal, dass man da angespäut wird? Also nicht mal unbedingt auf einem Fußballplatz, sondern irgendwo. Mhm. Und dort habe ich mir dann eher, wie selber auch gesagt, ich werde es sehr wahrscheinlich abhängig machen jetzt vom Strafmass, vom Urteil, das jetzt ausgesprochen wird, ob ich mich selber noch geschützt fühle, ob ich mich sicher fühle, als Schiedsrichter zu gehen, meine Urteile zu fällen, weil, ja, also in dem Fall, wie es halt meistens ist, der Spieler ist, glaube ich, nicht so zufrieden gewesen mit dem Entscheid, hat vielleicht ein Foul wollen, ich kann mich nicht mal daran erinnern, was der Auslöser war. Aber eben, wie gesagt, das ist noch lange kein Grund, dass man so Sachen macht.
Man sieht es ja auf Profibasis, oder? Auch dort sieht man so Sachen. Wenn man kennt, ja. Rudi Völler, der angespuckt worden ist früher, ja, oder gut. Alex Frey.
Genau.
Eben, definitiv. Das hat mit unserer Gesellschaft zu tun. Und das ist dann einer der Stolpersteine, die man definitiv hat. Ja. Man geht ja mit dem mit.
Genau. Aber es ist nicht ein fußballerisches Problem, sondern
gesellschaftlich.
Aber in dem Fall jetzt dort, hat es vielleicht nach dem Match irgendeine Aussprache gegeben oder irgendeine Entschuldigung oder hast du nie mehr Kontakt gehabt?
Ja, also der Spieler ist dann in die Kabine gekommen zusammen mit dem Assistenztrainer, wenn ich mich täusche, und ist sich dann pro forma entschuldigen.
Okay.
Aber das habe ich dann auch so rapportiert. Ja. Ich aus meiner Warte habe ich das Gefühl gehabt, dass der das selber, also quasi aus Eigenantrieb intrinsisch gemacht hat, sondern einfach quasi nur...
Das ist das Schlimmste, oder, wenn man das merkt.
Ja, und vor allem vielleicht eher auch vielleicht die Strafmass mindern, vielleicht durch das. Oder?
Das ist, glaube ich, wie die Hauptmotivation gewesen. Und aber es entschuldigt natürlich nicht.
Nein, aber trotzdem bist du dran geblieben. Das finde ich cool. Eben, ich glaube, wir haben letztes Mal in unserem Podcast darüber diskutiert, Schiri, dass es ja immer weniger gibt, die das eigentlich machen wollen. Und umso wichtiger ist, dass die wir haben, dass man die auch pusht und schützt. Oder?
Ich finde, wenn du das auf die eingrätschst, du hast deine letzte Frage angefangen. Das ist mega schnell gegangen, wie du aufgekommen bist. Mhm. Meine Frage hat angefangen, es geht ja mega lang, bis wir eigentlich an dem Ort sind. Ich finde es sehr gut, dass wir da so nicht einer Meinung sind. Also ich meine, wenn du anschaust, ist es ja trotzdem ein recht langer Weg. Also natürlich, es ist immer kontinuierlich rauf. Aber jetzt als Fußballspieler gibt es ja manchmal einfach so Leute, die ein bisschen durch die Talentnetze durchgehen und dann trotzdem irgendwie mit 18 plötzlich ganz oben sind. Aber jetzt als Schiedsrichter geht das vielleicht auch von der Persönlichkeitsentwicklung gar nicht, weil es vielleicht alles braucht, oder? Die einzelnen Steps, oder? Also, es gibt es wahrscheinlich nicht, dass man plötzlich irgendjemanden entdeckt mit 20, 21 und sagt, der wäre eigentlich ein super Schiedsrichter. Du kannst jetzt aber gerade, weil du älter bist, weiter oben anfangen. Es ist eigentlich immer für alle der gleiche Weg, oder?
Genau.
Ja.
Aber bei gewissen geht er schneller.
Definitiv. Definitiv.
Das war nicht gemeint.
Das ist richtig.
Genau. Und ja, also, wie gesagt, eine Schiedsrichterkarriere ist nicht planbar. Mhm. Also, ich glaube, das ist auch etwas, was ich sehr schnell wie gelernt habe. Man soll einfach wirklich, oder es ist meist gut beraten, dass man einfach immer bis zum nächsten Schritt denkt und nicht irgendwie weiter. Und ja, entsprechend ist es bei mir jetzt relativ zügig gegangen. Also, die längste Phase ist, glaube ich, jetzt in der Challenge League gewesen, wo ich, glaube ich, 3,5 Jahre war, wo man aber auch sehr, sehr gut da hat, wo ich viele Erfahrungen habe können sammeln auf dieser Stufe. Und entsprechend es ist auch nicht so vorgegeben. Es ist, wie das beide jetzt so gesagt haben, also auch ein bisschen abhängig von der Persönlichkeit, von der Reife, von der eigenen Entwicklung. Also es ist natürlich ein mega langer Werdegang. Man hat dort natürlich nicht nur den Fußball, man hat dort das familiäre Umfeld, Freunde, den Beruf natürlich, macht vielleicht noch eine Ausbildung oder eine Weiterbildung. Das sind alles so ein bisschen Faktoren, die dort auch reinspielen, wo eben die Karriere entweder fordern oder vielleicht gewissermaßen auch hemmen auf dem Weg oder in dieser Entwicklung. Und ich sage jetzt mal, ich habe immer eigentlich das grosse Glück gehabt, unabhängig jetzt während dem Studium oder jetzt auch im Beruf natürlich, dass ich dort ein mega Verständnis hatte von meinen Vorgesetzten oder von den Verantwortlichen, dass ich mir dort auch die nötigen Freiheiten kann rausnehmen für den Fußball und für die Schiedsrichterei.
Was ist der Zeitaufwand? Also wenn man das jetzt vergleicht, wenn man eine 5. Liga-Schiri, da wirst du wahrscheinlich angerufen haben, Samstagabend, diesen Match. Du tust dich kaum, nehme ich an, gut vorbereiten auf die zwei Mannschaften, schaust vielleicht, wer zu bespielt oder die Sperrinnen schaust an. Oder wie muss man sich das vorstellen? Und nachher, eben der Vergleich nachher in einer Challenge League. Also ich nehme an, der Zeitaufwand ist extrem viel grösser. Also und jetzt in der Super League sowieso gerade nochmal.
Definitiv. Also, wenn wir jetzt mal beim Match bleiben, man sagt einfach grundsätzlich Matchday ist Matchday, das heisst, der geht einfach den ganzen Tag drauf. Das ist bei den Spielern ja auf dieser Stufe natürlich auch nicht anders. Allein mit dem Anreisen, 2 Stunden vor Spielbeginn, vor Abpfiff, bist du im Stadion, dann hast du natürlich den Match. Nach dem Match hast du oftmals ein Debriefing mit dem Inspizienten, mit dem Coach, der vor Ort, der im Stadion ist. Du hast vielleicht noch etwas Kleines essen und dann gehst du dann wieder auf den Zug. Und meistens sind es ja nicht die Matchen, die irgendwie 10 Minuten vor der Haustür sind, sondern der Reise ist quer durch die Schweiz.
Also das Wankdorf ist ziemlich nah.
Das wäre 10 Minuten.
Genau. Nur bin ich natürlich sehr selten dort im Einsatz. Und entsprechend eben, die gehen gut mal 10 bis 12 Stunden, sage ich mal, für einen Match oder am Matchtag selber wie drauf. Nachbereitung natürlich ausgeschlossen. Das heisst, am Tag drauf oder innerhalb, ich versuche meistens innerhalb der ersten 2 bis 3 Tage, den Match dann auch aufzuarbeiten, weil dann ist es noch einigermaßen präsent, die Clips oder die Szenen am Fernsehen nochmal anzuschauen. Allenfalls, gegebenenfalls vielleicht mit dem Coach, der im Stadion war, nochmal Kontakt aufzunehmen, die Szenen aufzuarbeiten, kritisch aufzuarbeiten. Und natürlich vor dem Match gibt's eine Vorbereitung. Also sagen wir mal, die ganze Woche steht näher im Zeichen von der Vorbereitung.
Wie sieht die aus, wenn man sie so anschaut? Also schaust du zum Beispiel, wer ist der Trainer von der Mannschaft oder wie geht der mit Schiri um? Oder
das ist eigentlich meistens relativ kurzfristig. Also das mache ich dann vielleicht 1 bis 2 Tage voran, wirklich die Spielanalyse. Wer spielt überhaupt gegen wer? Welche Spieler werden auf dem Platz sein? Wer ist gesperrt und. Vielleicht ganz kurz auch so ein bisschen Taktik anschauen, wie sind die Mannschaft in den letzten Matchen so ein bisschen aufgestellt gewesen. Aber ich sage mal, der grösste Teil ist natürlich unter der Woche Training. Also
psychisch parat sein.
Genau, psychisch parat sein.
Physisch.
Erholung, Ernährung sind dann natürlich auch so ein bisschen Themen. Also wir werden ja dort auch monitoriert. Wir haben entweder die Uhr an oder einen GPS-Tracker, genau wie die Spieler auch. Die unsere Trainings aufzeichnen, bekommen dort auch regelmässig Feedbacks. Auch dort bezüglich Trainingssteuerung, Belastungssteuerung auch, dass du ein bisschen selber schaust, dass du natürlich auch regelmässig, also mindestens einmal pro Woche mal den Puls so ein bisschen aufjagst. In die entsprechende rote Zone kommst, dann 3 bis 4 Mal machst du noch etwas im Bereich Rumpfstabilität, Muskelaufbau, Explosivität, Schnelligkeit. Und das finde ich eigentlich auch einen ganz schönen Aspekt an der Schiedsrichterei. Also, du hast eine sehr grosse Freiheit bezüglich Trainingssteuerung, Trainingsgestaltung. Du kannst individuell natürlich auch an deinen Schwächen arbeiten. Also, es gibt dir niemand vor. Das ist vielleicht auch ein Schwachpunkt. Wir haben in dem Sinne noch nicht ein fixes System mit Personal Trainer. Und klar kannst du dann die wie selber organisieren. Ich versuche aber auch dort immer auf meinen Körper zu hören. Und manchmal ist es halt auch mal so ein bisschen eher flexibel, dass du dann ein Training so oder so tust ausrichten und planen.
Aber trainierst du allein?
Genau, oftmals trainiere ich allein. Wir haben ja eine kleine Trainingsgruppe, eine WhatsApp-Gruppe, wo wir versuchen, ab und zu reinzuschreiben. Und wenn jemand ein Training plant, dann kannst du dich dann dort anschliessen. Aber ich sage mal 70-80% Trainierung allein. Und,
Da musst du Disziplin haben, oder?
Voilà, das ist das.
Was mich noch wundern würde, du hast jetzt sehr allgemeine Trainings, oder? Eben, du musst fit sein, körperlich, geistig, eben schaust auch, wie sie spielen, wer ist das Personal. Was mich so ein bisschen wundern würde, ob es auch Gründe gibt, wo du anschaust. Es macht ja einen Unterschied, ob du in Lugano ein Spiel pfeifst oder im St. Jakobspark.
Mhm. Warum, von, Adi?
Rein von der Lautstärke, sage ich jetzt mal, rundum von den anwesenden Personen.
Wegen der Baustelle im Corner.
Wegen der Baustelle sind natürlich viele Leute in Lugano, genau. Nein, ich glaube, das macht ja einen Unterschied. Ich nehme jetzt extra mal keine aktive Spieler, dass du nicht irgendwie musst aufpassen, was du da sagst. Ob jetzt auf der anderen Seite ein Carlos Varela spielt und auf der anderen ein Dario Rotta, sage ich jetzt mal, von früher. Hast du die irgendwie besonders im Fokus oder sagst du, eben bitte eher nicht, weil sonst gebe ich dieser Person vielleicht eher schnell Geld, vielleicht, weil ich immer denke so, der weiss ich, der kommt immer motzen, oder wie gehst du mit solchen so eher äusserlichen Umständen um?
Ja, also man kann es in dem Sinn vielleicht auch so ein bisschen generalisieren, also nicht nur bezogen jetzt auf die Spieler, sondern eben auf die Spielweise oder auf die Taktik. Es ist immer eine schmale Gratwanderung. Auf der einen Seite kann man natürlich vorbereiten. Es gibt einem irgendwo durch auch so ein bisschen psychisch Sicherheit. Man weiss, man versucht ja als Schiedsrichter natürlich auch so wenig Überraschungen wie möglich auf dem Platz zu erleben. Ja. Also wir Schiedsrichter, das ist vielleicht auch eine Fähigkeit, wo sehr wichtig ist. Du musst können antizipieren. Du musst eigentlich immer einen Schritt weiter sein als die Spieler, als das Spiel selber. Du musst können abschätzen, hey, was wird jetzt als nächstes passieren? Für das musst du immer irgendwo durch auch im Kopf parat sein. Und darum, sage ich mal, in der Vorbereitung ist es versuche ich, so immer auch die Balance zu finden. Ich will mich irgendwo durch nicht auf Sachen drauf versteifen, oder mich drauf einschiessen, eben, sei es jetzt auf gewisse Spieler, die mit ihrem Verhalten oder wo mit ihrer Art vielleicht auch mal eben so ein bisschen wie der Stempel haben, das sind eher schwierige Spieler. Vielleicht dort auch noch eine Klammerbemerkung. Wir haben ja jetzt seit gut einem halben Jahr, spätestens seit der EM, haben wir die Captain-Only-Regelung. Also auch das ist natürlich eigentlich eine super Sache.
Angenehm für dich wahrscheinlich, oder?
Definitiv, ja. Definitiv. Und entsprechend hat man dort auch eine ganz klare Massgabe oder eine Richtlinie, dass man sagt, nur der Captain kommt ja grundsätzlich zu uns reden. Aber um darauf so ein bisschen zurückzukommen, bezüglich der Vorbereitung, finde ich es auch noch schwierig. Vorbereitung ist gut und recht. Und auf der anderen Seite braucht man dann auch eine gewisse Offenheit. Dass man offen bleibt für Überraschungen. Weil ein Fußballspiel lebt von Emotionen, lebt von unvorhersehbaren Ereignissen. Und darum bin ich dort auch immer sehr vorsichtig, auch wenn ich natürlich das Team gut eineinhalb Stunden vor Spielbeginn in der Kabine versuche, so ein bisschen darauf einzustimmen, darauf vorzubereiten, zu briefen, Jungs und Mädels, was erwartet uns heute während den 90 Minuten, dass ich nicht quasi auf einzelne Sachen oder Situationen oder eben Spieler zu fest darauf eingehe, weil meistens ist es dann genau so, wenn du das erwartest, genau in dieser Situation kommt es dann vielleicht anders und bist dann in dieser Situation mental parat, eben dann den anderen Entscheid können zu treffen.
Aber unterbewusst hast du natürlich immer noch etwas. Ich nehme jetzt extra wieder nicht einen Spieler von der Schweiz, wenn du einen Pippo Inzaghi hast, wo du einfach weisst, jedes Mal, wenn der Strafraum geht, geht er um oder macht das Goal. Ich meine, es ist halt einfach unterbewusst wahrscheinlich schon auch noch schwierig.
Ja.
Oder du musst ja dort sehr genau hinschauen. Klar, jetzt hast du immerhin eine Hilfestellung, die es damals nicht gegeben hat mit dem VAR, wo du denkst so, also ja, es ist, also ich weiss nicht, wie man mit dem umgeht. Ich fände das enorm schwierig.
Definitiv. Also wenn wir jetzt beim Pippo bleiben, 9 von 10 Mal ist es dann effektiv ein Schwalbe.
Ja.
Und gleich kannst du eben, kannst nicht sicher gehen, ob du vielleicht der Schiedsrichter bist, mit dem 10. Fall, wo es eben keine Schwalbe ist, wo es einen klaren Kontakt gibt, wo es eben ein Penalty ist. Und das ist eben das, was ich vorhin gesagt habe. Dann musst du dann auch parat sein, den Fokus haben, irgendwo durch auch die mentale Frische haben und die Offenheit haben, die Szene immer noch unabhängig, eben, was alles im Unterbewusstsein, in der Vorbereitung, in deiner Spielanalyse, eigentlich alles zusammengebrittelt hast, können auf die Seite zu tun und dich dann eigentlich nur auf deine eigene Wahrnehmung objektiv, sachlich, neutral auf das faktisch können abzustützen, ist es Penalty ja oder nein.
Wenn du jetzt parat bist oder eben nicht, wie, also was mich noch wundern, wie kommst du denn überhaupt dazu? Also das Aufgebot, kommst du wie viel vorher mit über das? Das heisst, du bist an diesem Spieltag der Schiedsrichter.
Genau, also das Prozedere sieht so aus, dass wir bis am 10. Im Vormonat, also jetzt zum Beispiel bis am 10. Oktober, habe ich meine Freiwünsche müssen dürfen eingeben für im November. Wenn ich dort andere Termine habe, wenn ich nicht verfügbar bin, kann ich die eingeben. Und anhand von diesen Verfügbarkeiten wird dann das Aufgebot gemacht, innerhalb von circa einer Woche. Und dann hast du das dann in deinem Profil drin. Wir haben dort auch das Club-Corner, genau gleich wie für die Mannschaften auch, oder für die Trainer. Und dann siehst du dann einfach mal das Datum und die Uhrzeit, damit du entsprechend natürlich auch im Beruf oder mit der Familie deine Freizeit quasi dann auch ein bisschen planen kannst. Und dann 10 Tage vor dem Kickoff, also jetzt zum Beispiel am Sonntag bin ich bei Lausanne gegen Winterthur, letzten Mittwoch, Mittwoch vor einer Woche, habe ich zum Beispiel gesehen, okay, ich darf auf Lausanne. Und genau, da kannst du dann so...
Ein Französisch büffelt noch.
Ja, genau. Also glücklicherweise bin ich ziemlich gut bilang. Ich arbeite ja natürlich auch im französischsprachigen Kanton. Da kannst du dann auch mit deinem Team vorbereiten, kannst deine Reise planen, etc. etc. Kannst natürlich vor allem das Wichtigste, deine Trainings planen.
Wenn wir vorher über die Kunststraßendiskussion gehabt haben, wie ist das jetzt? Gehst du auf das ein, also als Schiedsrichter? Musst du dich dann auch darauf einstellen, dass du jetzt den Match auf Kunstrasen leitest oder auf Naturrasen? Also gibt es einen Unterschied?
Es gibt in dem Sinn natürlich einen Unterschied, dass meistens auf Kunstrasen die Matches schneller sind. Und ich mache es dann manchmal schon so ein bisschen davon abhängig. Ja, oder ist sich die zweite, also ist sich der Gegner, die Gastmannschaft gewohnt, auf Kunstrasen zu spielen? Es hat jetzt für mich einen leichten Unterschied gemacht, natürlich, wenn es jetzt Lausanne gegen Ibe war. Mhm. Also zwei Mannschaften, die sich gewandt sind, auf Kunstrasen zu spielen. Das ist natürlich so ein Faktor. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, das sind Profis. Also, ich gehe jetzt mal davon aus, dass Winter.
Aber du kommst ja gleich manchmal ab und zu. Ja, auf dem Kunstrasen können wir auch nicht gut Fußball spielen.
Obwohl alle Teams nebenzu noch Kunstrasen genau, zum Trainieren. Genau. Aber
also ich gehe jetzt auch mal sehr stark davon aus, dass Winterthur jetzt diese Woche mehrheitlich auf Kunstrasen trainiert hat. Also von dem her, ich werde das natürlich irgendwann durch so ein bisschen im Unterbewusstsein vielleicht mittragen. Auf der anderen Seite eben, während diesen 90 Minuten ist es dann eigentlich wie kein Thema, weil die Bedingungen sind ja dann für die beiden Mannschaften eigentlich wieder genau gleich.
Genau. Und jetzt eben bei diesen Aufgeboten, die du überkommst, also du hast vorher angesprochen, dass du nicht so oft im Wankdorf bist, gibt es da irgendwie Regeln, dass du als Bärer nicht darfst IB pfeifen?
Nein, das war noch lustig, mein allererstes Superleague-Match war Winterthur gegen IB. auswärts auf der Schützenwiese und auch dort. Also das ist einfach eine reine Frage von der Professionalität. Ich glaube, im Eishockey ist das ja auch kein Thema. Ja. Und genau so ist es auch bei uns im Fußball. Also auch sicher in den obersten zwei Ligen.
Wäre ja noch blöd, wenn jetzt zum Beispiel alle 15 Schiedsrichter, die es gibt in der Schweiz, die talentiert sind, alle aus dem Kanton Bern kommen. Dann könnte man ja gar nicht anders regeln.
Voilà. Und ich glaube, auf dieser Stufe kann ich da auch für meine Kollegen sprechen, für uns auf dem Platz. Also wenn du auf den Platz kommst, hast du einfach zwei Farben, du hast zwei Mannschaften, du hast einen Ball, du hast zwei Goals und dann spielt es dann keine Rolle, wie gesagt, welche Mannschaften das dort hinten stehen. Genau, so sind wir wahrscheinlich auch in unserer ganzen Karriere quasi drauf konditioniert worden.
Aber wird das abgefragt, irgendwie Anfangskarriere, irgendwie, dass man dort nicht irgendwie wirklich irgendein Problem auftut, also jetzt bei dir, weißt du, also wenn du einsteigst...
Nein, das wird jetzt nicht standardisiert oder systematisch irgendwie nachgefragt. Ja. Und jetzt, sag ich mal, jetzt in dem Stadium, wo ich bin, denke ich mal, wäre es auch kein Problem. Und die einzige Sympathie, die ich jemanden habe, ist natürlich für einen Heimverein, also für den Verein, den ich pfeife, als Tätiger. Und auch dort versuche ich eigentlich so einmal pro Monat oder einmal alle zwei Monate mal von Hubelgut vorbeizugehen, mir so ein bisschen zu blicken. Und manchmal tut es eben auch gut, mal so ein bisschen wieder eine Viertliga oder eine Drittliga-Match zu schauen. Es ist, ja, ich sage eigentlich, dort siehst du natürlich den Fußball in seiner Purität, in seinem reinsten Wesen. Oder die Leute, also vor allem die Schiedsrichter, auch, wo das nicht ganz ehrenamtlich, aber gleich auch ehrenamtlich macht. Die Spieler, die dort unentgeltlich spielen. Und das finde ich dann auch immer so ein bisschen schön am Fußball.
Wir haben jetzt eigentlich so ein bisschen deine Schiri-Karriere angeschaut und jetzt Ziel. Und am Schluss das sind von dem, was du mit, also als, ja, von klein, von gross, jetzt bis in die Super League gelandet bist. Was ist denn das Ziel jetzt? Also eigentlich wäre ja dann wahrscheinlich schon die, kommt, ich glaube, zuerst hat man die UEFA Pro-Lizenz.
Ja, genau. Also FIFA-Schiedsrichter wäre jetzt der nächste Schritt, internationaler Schiedsrichter zu werden. Ich sage mal, das ist sicher auch das Ziel. Aber auch hier wieder so ein bisschen immer zuerst in die nächste Geländekammer blicken. Und das ist jetzt in meinem aktuellen Status und Stadium von meiner Entwicklung, ist das sich mal etablieren auf der Stufe Super League. Also gute Matches machen, souveräne Matches machen, solide Leistungen bringen. Und alles, was dann später passiert oder kommt, das ist dann auch nicht nur in meinen Händen oder respektive ich kann es dann nur beeinflussen über die Leistung auf dem Platz. Und das ist das, was ich mir so ein auf die Fahne geschrieben habe, dass ich versuche, so gute und überzeugende Leistungen wie möglich zu bringen. Und genau.
Aber das Ziel, wenn du es könntest, irgendein Traumszenario?
Also ein Traum, genau das, was du eigentlich richtig erwähnst, ein Traum wäre natürlich mal Champions League können zu pfeifen. Das ist sicher, wie das jeder Spieler auch selber hat, Champions League zu spielen, ist es für uns Schiedsrichter wahrscheinlich etwas vom grössten Champions League können zu pfeifen. Oder natürlich auch ein sehr, sehr grosser Vertrauensbeweis in ein Aufgebot für Endrunden, EM, WM. Das ist aber natürlich aktuell noch ein bisschen Zukunftsmusik. Und von dem her fokussiere ich mich so ein bisschen jetzt im Hier und Jetzt auf die Super League und dort eben Wochenende für Wochenende die bestmögliche Leistung können zu bringen.
Gibt es eigentlich ein Kontingent? Also ich nehme an, es gibt ein Kontingent für die obersten zwei Spielklassen oder für die Super League gibt es Schiedsrichter für die Challenge League oder das kann manchmal ja, glaube ich, auch noch ein bisschen
variieren definitiv, ja. Genau. Also man hat sehr wahrscheinlich, also die Schiedsrichterkommission ist ja dort zuständig. Sie haben dort ja im Sinn von einer Kaderplanung natürlich auch, dass sie genug Leute haben, um all die Matchen, insbesondere mit VAR, können abzudecken, braucht es natürlich auch gewisse Ressourcen. Und wir sitzen natürlich jetzt seit dem Jahr oder jetzt seit dem Sommer jetzt auch bei mir extrem ist gewesen, aber eigentlich im positiven Sinn natürlich. Die sind jetzt gleich auch 8-mal, ich bin jetzt im Ausland unterwegs gewesen, entweder als Viertoffizielle oder als Assistent vom Videoschiedsrichter. Und das sind ja mega coole, mega interessante, spannende Einsätze, wo man sehr viele Erfahrungen kann sammeln kann, wo man eben mit diesen Teams, mit diesen Schiedsrichtern kann mitgehen, ihnen über die Schulter kann schauen und hoffentlich natürlich auch etwas selber kann mitnehmen kann, für dann hoffentlich die eigene Karriere, die eigene internationale Karriere. Und auf der anderen Seite natürlich sind es jetzt bis jetzt 24 Tage gewesen, wo ich jetzt einfach mal unter der Woche, sind ja dann meistens die Einsätze, einfach weg war. Und auch dort wieder kommt man immer wieder zu den Grundsätzen, zu den Wurzeln, oder? Also man braucht einfach ein mega Verständnis, ein Commitment vom Arbeitgeber, von der Familie, wo dort auch einfach den Rücken muss frei halten. Weil es bringt dann auch nicht, wenn man dann dort im Ausland ist und mit dem Kopf, einfach mit der Psyche irgendwie gleich 50% irgendwie noch in der Schweiz ist oder beim Beruf oder eben bei der Familie, wenn es irgendwie daheim nicht so läuft oder so. Und von dem her ist es mega cool gewesen. Ja.
Hast du von deiner Seite, eben du hast es gesagt, über die Schulter schauen, Erfahrungen sammeln, hast du jetzt auch, wie Fußballer das haben, irgendwie ein Idol oder ein Vorbild, entweder jemand, der vielleicht jetzt noch aktiv ist oder vielleicht auch ein ehemaliger Schiedsrichter, der dich vielleicht fast auf den Weg gebracht hat, eigentlich, oder gar nicht Besonderes?
Ja, also direkte Idol eigentlich nicht, aber wer mich als Schiedsrichter schon, als sehr junger Schiedsrichter immer sehr imponiert hat, ist der Cüneyt Çakır gsi. Mhm. Der türkische Schiedsrichter, und ich bin dort wirklich, also ich habe die Matches auch geschaut, Champions League, Europa League oder was er auch so Pfiffe hatte, Länderspiel, und ich bin immer wieder fasziniert gewesen. Also eben der Çakır ist ja eine kleine Erscheinung, also er ist wirklich nicht der grösste, ein sehr feiner, also auch sehr dünn natürlich, quasi so ein bisschen ein Sprenzel oder dort auf dem Fußballplatz. Und wie er dort natürlich die Mannschaft im Griff hatte, grosse, also zum Teil eben Maschinen, 2 Meter gross, 2 Meter breit, sich dort der Respekt und die Akzeptanz hat können verschaffen, das war für mich eindrücklich gewesen. Einfach eben mit einer starken Körpersprache, sehr wahrscheinlich auch mit einer sehr intelligenten, cleveren Kommunikation. Und das ist für mich ein Schiedsrichter gewesen, wo ich mir gesagt habe, wow, also das ist wirklich sehr beeindruckend, wie der das schafft. Auch in sehr, sehr kritischen, umstrittenen, mega Drucksituationen. Eben, du hast irgendwie eine Penalty-Situation, das ganze Stadion bebt, ist am Kochen, die Spieler kommen auf dich und zäckeln. Wie der dort mit einer stoischen Ruhe die Situation auch bewältigt hat, das war für mich sehr eindrücklich gewesen.
Vielleicht hat er das Stallbad gehabt, die türkische Liga, ja, jede Woche. Das ist so, wenn es bei uns hochkocht, sagt so, es ist so ruhig, was er. Vielleicht, ja, also, weiß es nicht, ob
das Einfluss. Wenn du natürlich dort abgehärtet bist, Fenerbahce, Galatasaray,
ja, genau,
kannst du pfeifen, das ist natürlich schon.
kann man vorstellen.
Kann dich auf vieles vorbereiten, ja.
Aber genau, das ist ein guter Ding, oder? Wenn du sagst, die Ruhe behalten. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen auf die aktuelle Situation, ich habe es im Intro schon ein bisschen angesprochen, eben, es gibt ja so viele Themen, die man momentan diskutiert. Wenn man jetzt, der VAR ist vorher angesprochen worden, Wie ist es für dich als Schiedsrichter, jetzt der Umgang mit dem VAR? Ist das etwas, wo du sagst, hey, das ist mega toll? Oder eben, du sagst, du bist ja auch zum Teil VAR selber oder Begleitperson vom VAR. Also, ja, für uns ist das irgendwie so, man kommt das, was man im Fernsehen gesehen hat, immer wieder, weil der VAR kommt ja nur, wenn es brenzlig wird.
Genau.
Aber wie ist das eigentlich genau, wenn man da unten hockt? In dem Keller ist es ja eben per se dem Fall nicht, aber wie muss man sich das vorstellen?
Ja, vielleicht kann ich so anfangen, aus meiner Sichtweise, meine Einstellung, Haltung als Schiedsrichter zum VAR ist eine sehr positive. Ich empfinde der VAR gerade in der Schweiz, also ich kann ja natürlich auch nochmal von der Schweiz reden, als Unterstützung. Es ist effektiv das Sicherheitsnetz oder der Airbag, wo du eigentlich quasi im Rucksack mitdrehst auf dem Platz. Und ja, jetzt nach diesen, glaube ich, 17 oder 18 Matchen, die ich jetzt in der Super League gemacht habe, habe ich effektiv das Gefühl, dass er dir natürlich auch sehr viel Druck abnimmt. Also du musst dann eben nicht die Angst oder die Befürchtung haben, auch wenn ich jetzt heute einen Fehler mache, einen schwerwiegenden, einen groben Fehler.
Kannst du das mit deinem Ehrgeiz übereinstimmen?
Nein, also
wenn du sagst, ich habe einen Fehler gemacht, aber jetzt,
also. Nein, also das ist natürlich ganz klar. Mein Ziel als Schiedsrichter auf dem Platz ist keine Fehler zu machen oder auch muss sicher mal keine groben oder schwerwiegenden Fehler, die sind natürlich nie vor der Screen muss gehen. Aber wenn ich natürlich im Hintergrund weiss, im Unterbewusstsein weiss, hey, okay, wenn ich wirklich mal etwas verpasse, etwas nicht sehe, wenn ich vielleicht mal den Fokus vielleicht auf eine andere Situation habe und etwas sollte passieren, dann gehe ich raus, dann kommt der VAR, tut mich darauf hinweisen und dann kann ich die Szene anschauen und kann sie korrigieren. Und das ist natürlich schon etwas, wo einfach extrem viel Druck eben abnimmt, wo dir irgendwo durch so ein bisschen Sicherheit gibt, für dich selber als Schiedsrichter, dass du befreiter kannst auf dem Platz auftreten, und irgendwann auch so ein bisschen selbstbewusster, selbstsicherer kannst auftreten, weil du genau weisst, hey, schau, ich versuche mein Bestes. Und wenn es halt in einer Situation einfach nicht klappt, habe ich den Airbag, der aufgeht und wo mich dann eben quasi schützt vor einem klaren Foulentscheid. Und was dann so ein bisschen auf der anderen Seite als VAR, sage ich jetzt mal, ja, ist es eben nicht so gemütlich, wie sich das eben viele vorstellen. Also man ist dann gleich eben 90 Minuten unter Strom, unter Spannung. ja, du schaust den Match, versuchst natürlich auch das zu verfolgen, dass der Janik irgendwie der Klappe geht. Und gerade wenn er eine Situation passiert im Zusammenhang mit einem Goal, mit einem Penalty-Entscheid, eine rote Karte oder eben jede gelbe Karte wird dann auch gecheckt, ja, ist dann auch der richtige Spieler, dann geht dann auch schon schnell ganz kurz der Puls rauf, musst dann schon ein bisschen genauer heranschauen. Und genau in diesen Situationen bist du dann natürlich auch unter Strom. Also,
du kannst dich nicht auf das einfach verlassen, weil sonst wird es ja wahrscheinlich gefährlich. Sonst ist ja irgendeine Frage,
genau.
Braucht es einen Schiedsrichter auf dem Feld? Oder bist du eigentlich wirklich 90 Minuten lang auf dem Seil am Tanzen, aber bist eigentlich noch froh, der Wahr ist eigentlich ganz, ganz unten das, genau. Das Netz, aber oben willst du trotzdem nicht runtergehen. Oder?
Und richtig.
Das ist, also, was ich bin auch sehr ein grosser Fußballromantiker. Ich finde aber, ich habe immer die Diskussionen mit meinen Leuten, die ich habe. Ich bin pro war. Ich finde es einfach fairer. Ich habe es schlimmer gefunden, wenn halt gejubelt hast und es ist dann halt, ja, dann halt wieder zurückgenommen worden. Das ist halt doof irgendwie, aber es ist immerhin fair. Es gleicht sich dann vielleicht auch aus. Aber was ich schon finde, es gäbe ja noch so viel mehr Technologien, die ich irgendwie finde, es ist halt einfach auch nicht, also, würde ja vielleicht auch helfen, oder? Also, ob jetzt ein Ball über eine Linie ist oder nicht. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich verstehe das.
Beispiel oder so?
Ja, das ist ein aktuelles Beispiel wegen dem Schweizer Match. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, das habe ich noch nie verstanden, weil das ist, ich komme nicht aus dieser Technik aus, aber ich muss sagen, das ist jetzt wirklich keine Raketentechnologie, ob der Ball draussen ist oder nicht. Und das, was mich eigentlich am meisten stört, ist eigentlich Kommunikation. Wenn man ja andere Sportarten sieht, wo ja die Kommunikation viel mehr macht, dass man vielleicht sagt, man zeigt Bilder im Stadion, das gibt Diskussionen und dann vielleicht auch erklärt, oder? Und man hat ja eigentlich einen Versuch gemacht, glaube ich, an der WM von der Frauen ist, glaube ich, gewesen,
genau.
Dort habe ich gedacht, wenn man es so macht, kann man es auch gerade lassen, weil dann ist eigentlich die Erklärung gewesen, es gibt Penalty für Korea. Das ist so, ja, das habe ich jetzt auch gesehen, das ist auch oben gestanden, aber gibt es so Diskussionen, dass man auch über den Spielfeldrand raus schaut, auch zu anderen Sportarten? Ich meine, mit Rugby hat man ja das mit der Captain Rule, wo irgendwie instant gerade alles verbessert hat, aus meiner Sicht, geschafft. Aber schaut man jetzt vielleicht auch auf andere Sportarten eigentlich?
Ja, also die Kommunikation vom WAR oder eben Begründung, Argumentation von der Entscheidungen auch zu einer wo hoffentlich dann auch zu einem besseren Verständnis von den Fans, von den Zuschauern auch am Fernsehen so führen. Ich glaube, das ist ein Thema auch auf Stufe eben Schiedsrichterkommission, wo dort ja im regelmäßigen Austausch steht mit der Liga. Aber eben,
das aber können die euch auch fragen?
Also,
Schiedsrichter? Wie ihr das wahrnehmt, die Schiedsrichterkommission?
Ja, also wir sind dort natürlich auch im regelmäßigen Austausch, wir haben regelmäßige Kurse. Jetzt gehen wir dann im Januar auch zusammen auf Gran Canaria. Und da hat man dann natürlich auch die Möglichkeit, über solche Themen können zu reden. Das natürlich die Kommission auch uns kann abholen, unsere Meinung kann abholen. Was man natürlich dort auch nicht darf vergessen, also gerade das, was du erwähnt hast, in den Stadien vielleicht dann die Bilder bringen. Dann müsste man wahrscheinlich dann alle Stadien mal überhaupt so ausrüsten, dass man dann ein Screen hat. Oder das ist schon mal so ein bisschen die erste technische Frage. Und du hast dann auch zum Beispiel erwähnt, eben bei Frauen-WM, ja, eher suboptimal gelaufen. Dann könnte man es dann eigentlich auch genauso lassen. Auf der anderen Seite wird man natürlich dann nicht den Schiedsrichter, der dann irgendwie eine halbe Stunde seine Entscheidung erklärt. Also das wird man dann auch nicht. Das sind dann alles so Sachen, wo, glaube ich, nicht nur die Schweiz, sondern auch im Ausland die grossen Ligen dran sind. Ja, dort noch so ein Rezept zu finden, wie kann man, ja, und am Schluss ist es ja einfach das Produkt Fußball. Es ist Unterhaltung und man will in dieser Unterhaltung auch versuchen, die Entscheidungen bestmöglich können zu erklären und am Mann oder eben auch die Frau zu bringen. Und da habe ich jetzt so das Gefühl, auch in den sozialen Medien, ist jetzt recht viel am Gehen in Deutschland oder in Frankreich, haben wir jetzt die sogenannten Bodycams oder Refcams, wo man versucht natürlich auch, ja, der Zuschauer quasi mit dem Schiedsrichter können das Fußball Geschehen oder das Erlebnis Fußball können miterleben. Und von dem her habe ich das Gefühl, da ist etwas im Gang, da geht etwas. Und ist es natürlich auch absolut in unserem Sinn, von den Schiedsrichtern, dass wir dort hoffentlich können helfen können, die Botschaft spielen, um die Entscheidung oder um unsere eigenen Entscheidungen noch ein bisschen verständlicher an Mann oder eben an Frau zu bringen.
Für mich ist die Frage, wo sind ihr eingeordnet? Oder? Also jetzt in Italien ist jetzt gerade ein Starter-Pilot in der Serie C mit Challenges zum Beispiel während dem Spiel. Das startet jetzt einfach mal in Italien. Wer gibt eigentlich gewisse Sachen vor? Sind das da die alten Iren vom IFAB, die irgendwie sagen, das ist jetzt einfach so, machen das, geben das ab? Oder eben jetzt Italien macht das mal so ein Pilot. Dürftet ihr in der Schweiz jetzt sagen, ja, komm, der Pilot ist in Italien gut angekommen, wir probieren das auch mal? Oder ist das ein grösseres Konstrukt irgendwie, wo das...
Die ganze Geschichte mit dem VAR, Einführung vom VAR, das muss ja in dem Sinne auch abgenommen werden, zertifiziert werden über die FIFA, UEFA, IFAB. Das sind so ein bisschen die drei grossen Organisationen, wo dort dahinter stehen. Und entsprechend haben wir auch für den Einsatz vom VAR haben wir ein Protokoll. Und das Protokoll geht auch ganz klar vor, oder? Was darf der VAR, was sind seine Rahmenbedingungen, Handlungsrichtlinien, zum können zu intervenieren, um eben ein Match mit dem VAR können durchzuführen. Und entsprechend, also das VAR-Light haben wir ja am Blue Stars-Turnier im Sommer, glaube ich, oder im Frühling ist es, glaube ich, der Fall gewesen, haben wir das mal bei uns auch in der Schweiz, in Zürich, an diesem Turnier, haben wir das mal so ausprobiert. Ja. Ich glaube, das ist grundsätzlich gut angelaufen. Aber es ist klar, es braucht natürlich noch mehr Tests, also mit diesen Challenges. Und von dem her werden dort, also ist dort vor allem natürlich oder der Austausch mit der FIFA, UEFA, mit den Nationalverbänden, glaube ich, entscheidend. Ja. Aber ob das dann bei uns eingeführt wird, zum Beispiel auf der Stufe Challenge League, das kann ich jetzt so ohne beurteilen, ob überhaupt Bestrebungen im Gang sind. Und ja, am Ende vom Tag, eben, wenn wir vielleicht dort ganz am Schluss noch schnell darauf zurückkommen, warum gibt es keine Torlinientechnologie in der Nations League, ist ja, glaube ich, auch eine Kostenfrage.
Ja.
Ist, das liebe Geld, oder? wahrscheinlich. Oder eben auch eine Frage von Ausrüstung von der Stadien. Voilà.
Ja, klar.
Das sind dann eben Sphären oder Dimensionen, die dann nicht mehr in unserem Handlungsspielraum sind als Schiedsrichter. Ich muss jetzt so sagen, zum Glück nicht. Wir können uns zum Glück einfach nur auf das fokussieren, was auf dem Platz ist, und alles andere ist dann meistens halt auch sehr strategisch und politisch.
Ja, man sagt, das ist der VAR, oder, mit diesen Entscheidungen. Und das andere sind, was wir immer diskutieren, sind die Regeln. Also darum einfach mal ganz einfache Frage. Wie gehst du mit diesen Regeländerungen um? Also wenn man jetzt zum Beispiel sieht, es hat beim Hands so Änderungen gegeben, es hat beim Offside zum Teil Änderungen gegeben. Also, wie gehst du mit dem um?
Ja, eigentlich sehr emotionslos und nüchtern. Es gibt die Regeländerungen und wir natürlich als Super League und Challenge League Schiedsrichter, wir müssen als Vorbild agieren, die Regeln richtig umsetzen. Gerade die ganze Geschichte, die ganze Einführung vom Captain Only ist natürlich auch so ein Beispiel gewesen. Also,
ja, das hat funktioniert, oder?
Genau,
das ist etwas,
genau.
Was positiv
ist. Und das ist natürlich auch wichtig. Also wenn wir dort nicht als Vorbilder agieren, können wir natürlich auf Stufe 5 Liga oder bei den Junioren auch nicht erwarten, dass dann, ja, sag ich mal, die tiefer klassierten Schiedsrichter das dann umsetzen.
Aber das und, mit dem Hand, also das, wir diskutieren, glaube ich, jede Sendung wieder über gewisse Hands zu regeln. Und wir sagen, ja, dann gehen wir die Regeln anschauen und versuchen das und so. Ja, es ist eine offensichtliche Bewegung. Also wir finden es extrem schwer als Fußballliebhaber. Also, hey, wie gehen wir jetzt mit dem Hands um?
Und darum es hat einfach zu viel Interpretationsspielraum. Genau. Irgendwie halt, wenn du dort stehst oder jemand anderes dort stehst, kann man das eigentlich anders interpretieren. Also es ist... Ja,
also das sieht schon jeder anders, oder? Jeder steht eine andere Perspektive, jeder einen anderen Winkel. Und mit dem VAR ist es wahrscheinlich auch nicht so ähnlich, oder? Jeder schaut auf gewisse Sachen.
Definitiv. Aber auch dort, sage ich jetzt mal, also wir haben auch dort eigentlich relativ klare Richtlinien oder klare Kriterien, die uns ja auch helfen sollen, auf dem Platz das Hands oder strafbares Hands von einem nicht strafbaren Hands zu unterscheiden. Und ich habe jetzt das Gefühl, also wirklich auch so lange, bis jetzt in der Super League, aber glaube ich auch in der Challenge League, ist ist die ganze Thematik Hands noch nicht so ein Thema. Also entweder hat es vielleicht noch nicht so viele Szenen gegeben, oder die Szenen sind einfach mehrheitlich oder praktisch alle sind richtig beurteilt, entschieden worden. Und ja,
ich denke mal an die Szene da mit dem Cucurella von ja, Spanien, genau, wo dann irgendwie genau zwei Monate später die FIFA kommt und sagt, ja, es ist doch ein Fehler gewesen, man hätte Hands bei. Also, ja. Was denn, oder? Weil ja, dann, als es war, hat man gesagt, Schiri hat so entschieden, das ist die Regel, das ist Käse, er hat es so gesehen. Und jetzt kommen zwei Monate später und sagen, es wäre ein Fehler gewesen. Also, aber manchmal ist es noch schwierig, das nachvollziehen. Aber klar, mir ist schon klar, dass es klare Regeln gibt. Mhm. Aber für uns Außenstehenden ist das irgendwie recht schwer, die richtig zu sehen.
Das also, verstehe ich absolut. Und eben für uns ist es ja zum Teil auch nicht immer so klar. Also, man muss sagen, und das kann man auch so festhalten, ich glaube, die Handsregel ist auch aktuell die schwierigste, ja, sicher mal. Zum Beurteilen, zum Entscheiden. Und gleichwohl, also für uns auch die Schiedsrichter, wir haben ja auch regelmäßige Ausbildungen, Kurse, wir schauen immer wieder auch Szenen an, nicht nur aus der Schweiz, natürlich vor UEFA, wo zur Verfügung gestellt werden, aber natürlich auch so ein bisschen der Blick über den Tellerrand raus, was läuft eigentlich im Ausland. Eben die Korea-Szene war auch das Thema gewesen, wo wir versucht haben, ja, auch so ein bisschen den Maßstab zu setzen, wie wollen wir das bei uns machen. Und ja, ich glaube, das Wichtigste für uns als Schiedsrichter auf dem Platz ist einfach da die ganze Regelauslegung auch eben nicht allzu polemisch. Oder es wird dann natürlich auch jetzt gerade die Gugureia-Szene. Ist ja klar, es ist ein wichtiger Match. Es ist EM, es geht um brutal viel. Es ist eine spielentscheidende Situation.
Ja, Deutschland wäre Europameister geworden, wenn das nicht passiert.
Yeah. Ja.
Hallo?
Ja, was?
Aber das ist der Anspruch von uns, oder? Wo man das Gefühl, genau, hat, es muss doch so klar sein, weil sonst...
Ja,
sonst,
ja, aber nein, in dieser Szene, das muss ich halt schon sagen, und das ist genau aus meiner Sicht eines der grösseren Probleme. Der VAR hat nie gesagt, dass er eine hundertprozentige Korrektheit reinbringt. Er hat ja gesagt, genau, er genau will helfen. Ich finde jetzt genau in dieser Szene vom Cucurella ist genau das grosse Problem eigentlich aus meiner Sicht die Kommunikation, oder? Mhm. Klar, jetzt im Nachhinein sagen, ja, es ist vielleicht doch Hands, das ist einerseits nicht so clever, aber was ich halt einfach schon noch cool finde, ist eigentlich, die Spieler müssen immer hinstehen und sagen, ja, ich habe da einen Fehler gemacht, und wird mega analysiert. Und ich finde, es fällt ja langsam auch an, oder? Dass die Schiedsrichter auch hinstehen dürfen. Und ich finde es dann ganz schlimm, wenn irgendein Schiedsrichter sagt, ja, ich habe da eigentlich einen Fehler gemacht. Und dann wird das rausgeklippt und gesagt, siehst du, das war doch ein Seich gewesen. Bei einem Spieler wird das eigentlich nicht gemacht.
Ja, ja.
Und ich finde halt schon, was ich eigentlich wie fast erwarten würde, wäre eigentlich, dass man von den Schiedsrichtern her auch irgendwie fast wie ein Debriefing macht, das ihr ja sowieso habt, dass man das eigentlich auch fast öffentlich macht. Und ich weiß jetzt nicht, ob es muss sein, dass man den Schiedsrichter jetzt auch noch benotet und sagt, das ist gut oder weniger gut gewesen. Aber es ist ja irgendwie wie fies. Ihr seid ja wie mit dem ein bisschen allein gelassen. Also, ihr bekommt auf den Kopf über. Ihr werdet ja nicht einmal gefeiert, wenn ihr es gut macht, weil ihr habt halt kein Goal geschossen, weil ihr seid einfach nicht sichtbar gewesen. Aber im negativen Fall kommt ihr eigentlich den ganzen Backlash zu euch über und habt eigentlich nicht nur einen Verein vorne dran, wo dann der Trainer entsteht und sagt so, ja gut, also das ist einfach ein Spieler gewesen, da hätten wir ja 10 andere gehabt, aber du bist ja eigentlich dich selber, oder? Ja. Und ich finde halt, dort wäre es irgendwie wie schön, gäbe es eigentlich so ein wirklich Debriefing oder so, oder wo man sagt, so, ja, schau, da haben wir eine Situation gehabt, das ist nicht optimal gewesen, ist aber auch schwierig gewesen zu erkennen. Einfach so ein bisschen, dass die Leute das mitteilen und auch, ich finde, Schule, ich finde...
Meinst du, die würden das verstehen?
Ich weiss es auch nicht. Also ich komme halt einfach Zustände über halt jemanden, der so gerne Fußball hat. Es ist, ich weiss auch nicht, wie lange man Fußball schon schaut und irgendwie die Leute checken auch taktisch wirklich machen keinen Schritt vorwärts. Aber ich finde halt auch, ich weiss auch nicht, wir versuchen es auch zu erklären. Ich weiss auch nicht, ob es bei der Schiedsrichterei auch nicht geht, den Leuten ein bisschen zu erklären. Aber ich finde halt, wenn man es versucht...
Muss ich einen Podcast machen, um die Sachen zu erklären?
Ja, in Deutschland hat es einen guten Podcast gehabt, der hat genau solche Interviews gemacht, aber nicht halt auf den Spieltag. Nein, also das ist so ein bisschen meins, was ich finde. Für mich ist eigentlich wie fast alles Kommunikation, wenn man das irgendwie will verpacken. Und ich glaube nicht, dass dann du müsstest hinstehen und sagen, ja, ich habe da einen Fehler gemacht, sondern wie jemand übergreift und man sagt, ja, das müsste man vielleicht anschauen. Dann würde nicht jemand am Stammtisch, jetzt nicht an unserem Stammtisch, wir sind ja sehr gesittet, nicht irgendwie sagen, ja, der hat wieder einen Fehler gemacht, das ist immer der gleiche. Oder wenn ich in der Fankurve stehe, heisst es, ah, jetzt kommt wieder der Fedeis an. Immer pfeift er gegen uns. Nein, ist nicht. Also das ist einfach so, ich weiss nicht, ob man das irgendwie kann aufbauen, aber das ist das, was mir irgendwie so ein bisschen...
Ich meine, das Problem, das es ja früher schon gab, eben, ist, Stammtisch. Irgendeiner poltert die ganze Zeit.
Das wirst du nicht machen,
was du willst, oder?
Du hast recht.
Ja, aber das Gefühl, dort an der EM, jetzt im Sommer, haben wir es, glaube ich, nicht so, oder ja, hat es, ja, glaube ich, der SV, glaube ich, gar nicht mal so schlecht gemacht, indem der Sascha Amhof, mhm, bei jedem Match eigentlich als Schiedsrichter-Experte zugeschaltet ist, ja, und eigentlich quasi instant. Ja, also wirklich ad hoc hat er eigentlich zu jeder kritischen oder möglichen kritischen Szene, zum Teil auch eben bei gelben Karten, roten Karten, hat er, ja, wenn er quasi, ja, dort ist angefunkt worden.
Ja, bei Blue hat man so in der
Halbzeit auch noch. Genau. Genau. Urs Meier ist ja schon lange beim deutschen Fernsehen bei diesen grossen Turnieren dabei.
Genau, genau. Und das finde ich eigentlich auch gar nicht mal so schlecht.
Ja,
das aber das sind Schiedsrichter-Experten, die sich auch in die Lage von einem Schiedsrichter, ja, dort können versetzen können. Das dann begründen aus ihrer Sicht, warum das jetzt eben der Anthony Taylor jetzt in dieser Situation, mhm, eben nicht auf Penalty entschieden hat, warum das jetzt der VAR, ja, dort auch richtigerweise aus meiner Sicht nicht eingegriffen hat. Mhm. Und das finde ich schon mal gar nicht mal so schlecht, dass man dann, eben, weil der Zuschauer interessiert sich ja eigentlich in dem Moment. Also er wird eine Antwort, ja, in dem Moment und nicht irgendwie erst 2 Monate später, eben hier,
ja, ja,
in, also in dem Fall. Oder? Und dann noch eine kontradiktorische Meinung, wo man dann nicht genau weiss, ja, also was ist jetzt der genau? Das ist natürlich schon ein bisschen unglücklich.
Würdest du dir auch wünschen, irgendwie so das Ganze aus einer Spielersicht? Klar, ich renne selber, also die meisten Schiedsrichter haben wahrscheinlich einfach selber Fußball gespielt. Wenn du zum Beispiel im VAR am Raum bist, am Schauen, würdest du dir wünschen, dass irgendwo nebenan noch ein Fußballer ist, der sagt, hey, ich würde das jetzt anders interpretieren? Oder siehst du das, okay, hey, der, ja, das habe ich ja schon gehört, dass das eine Idee wäre, dass man irgendwie einen Spieler dazu holt und sagt, um das Ganze irgendwie noch, ja, noch, man sagt dann, es ist noch fairer zu machen, aber, ja, eben, der sieht es ja dann wahrscheinlich auch wieder aus, ja, einer anderen Perspektive.
Ja, also ich glaube, es hat sicher beide Varianten einen Vor- und Nachteil. Und ich glaube, es war schon mal eine Überlegung von der Schiedsrichterkommission, dass man Spieler oder eben ehemalige Profispieler quasi über einen Fast-Track oder irgendwie über eine Quereinsteiger-Funktion zu VAR könnte ausbilden. Also da gibt's also Türen grundsätzlich, eben um Schiedsrichter zu werden oder um vielleicht sich als VAR zu spezialisieren, sie denken mal grundsätzlich allen offen. Jetzt für mich selber kann ich wie zu wenig gut beurteilen, ob das für mich wirklich einen Mehrwert darstellt, wenn ich einen Fußballer habe, eben wie du es richtigerweise erwähnt hast.
Ein Pipoint sage ich neben dir, sitzt. Nein, das war Karkenschwalbe.
Ja.
Ja, die hast du noch etwas, sonst hätte ich noch eine Schlussfrage.
Ja, ich hätte 1000 Fragen noch. Aber,
ja, 1000 Fragen.
Ich weiß auch nicht, was deine Schlussfrage ist. Ich hätte sicher auch noch eine. Soll ich sie zuerst stellen oder willst du?
Mach nur, mir ist gleich.
Aber das ist gut, ja. Nein, für mich ist einfach so ein bisschen, wenn du jetzt irgendwie, sag jetzt, unsere Plattform hättest, was wäre so ein Wunsch an, sag jetzt mal, das Ökosystem, Fußball, eben, du hast Fans, du hast Spieler, Trainer, eben, wir haben vorher mal eine gewisse, ein bisschen unschönere Szene gehört, wo jetzt auch schon ein bisschen her ist und nicht mehr auf dem professionellen Niveau. Hast du irgendetwas, wo du so sagst, das wäre irgendwie ein bisschen mein Wunsch und dann würde es vielleicht ein bisschen noch, also es funktioniert ja nicht schlecht, muss man sagen, aber hättest du da irgendetwas, wo du sagst, fände ich schön, wenn sich das noch ein bisschen mehr würde etablieren?
Ja, also, der Wunsch wäre von meiner Seite her so ein bisschen, es geht so ein bisschen in die Richtung mehr Akzeptanz und vor allem natürlich auch mehr Respekt uns Schiedsrichter gegenüber, mehr Respekt auch für unsere Funktion, für unsere Rolle als Schiedsrichter, irgendwo durch auch für unseren Beruf als Schiedsrichter. Ich bin ja 20% angestellt beim Verband, also ich bin eigentlich wie ein Mini-Profi, könnte man dem sagen. und da habe ich manchmal schon das Gefühl, vielleicht die Gesellschaft oder die Öffentlichkeit ja, sieht manchmal schon gar nicht, was eigentlich dahinter steckt in dieser Rolle als Schiedsrichter. Eben, der Fußball wird immer wie schneller, athletischer, er wird fordernder. Also man muss natürlich mit der Entwicklung können Schritt halten. Und dort würde ich es natürlich schön finden, dass man auch mal so ein bisschen eben jetzt über das Podcast, dass man unsere Rolle oder Öffentlichkeit kann zugänglich machen, dass man auch weiss, hey, wer ist das oder was machen die und so weiter und so fort. Und dass man, ja, der zweite Wunsch vielleicht so ein bisschen in den Medien, in der Presse, dass man versucht, auch die ganze Geschichte oder die Fußballsituationen vielleicht auch ein bisschen wenig polemisch anzuschauen.
Also du liest noch Zeitungen, habe ich das richtig verstanden?
Ja, ich komme nicht drum herum, genau. Oder natürlich auch in der Berichterstattung, dass man das auch versucht, so ein bisschen objektiver und neutraler zu betrachten. Aber das ist mir natürlich auch klar geworden, dass die Medien nicht immer die gleichen Interessen haben wie wir als Schiedsrichter. Oder, genau.
Ja, da du mir meine Frage eigentlich wie jetzt einfach weggenommen hast, habe ich gleich noch etwas aufnotiert schnell. Wenn du jetzt könntest Profi-Schiri sein, also sagen wir, das könntest 100% machen, würdest du dann sagen, okay, doch, das würde ich machen?
Definitiv, ja. Ja, das ist sicher ein grosser Traum und auf das schaffen wir ran. Auf das, ja, für das nehmen wir natürlich auch sehr viele Opfer irgendwo durch, über die Jahre hinweg in Kauf. Im Wissen natürlich, dass es genau wie bei den Spielern auch einfach eine Phase ist. Also Schiedsrichter können wir nicht bis 65 bleiben.
Ich warte aber noch, bis so das Transferfenster kommt. Das Ding ist, ja, in Deutschland sind Schiris professionalisiert. Ach komm, wir kaufen doch der Schweiz den besten Schiri ab und so, dass es dann plötzlich Ablösesumme gibt für den Verband. Oder?
Endlich mal ein bisschen Geld im Fußball, wo man geht.
Das Transferfenster für die Schiedsrichter.
genau.
Aber ja, nein, eben. Das ist es eigentlich von mir aus gewesen, ja.
Von mir auch. Ich habe sicher ein Learning gehabt, wenn auf der Fankurve gesungen wird, Schiri, wir müssen durch dein Auto stehen, das bringt nichts, weil du bist mit dem Zug.
Ja, richtig.
Dann kann man vielleicht sagen, das ist keine Drohung mehr heutzutage von dem her. Nein, ich habe keine Fragen mehr. Also danke vielmals für deine Zeit.
Danke. Merci vielmals für die Einladung.
Danke.